Kau makan.
Dia makan.
Das ist eh niemand. Wie schlecht ist man hier hin?
Das hat nichts dagegen, wenn meine Füße da sind.
So, sollen wir anfangen?
Ja.
Könnt ihr mich dahinter hören? Ja? Okay. Wenn ich zu leise spreche, dann gebt mir ein Signal. Sonst ist es mir ganz wichtig, dass ihr alle wisst, ihr dürft mich gerne zu jeder Zeit unterbrechen, Fragen stellen, sagen, bitte, ich verstehe das gar nicht. Es ist mir viel lieber, dass wir mehr Zeit nehmen, ich meine nicht heute Abend unbedingt, aber im Laufe des ganzen Wochenendes, dieses Thema anzugehen und dass es richtig in die Tiefe geht, als dass ich nur mein Ding präsentiere und dann ihr nach Hause geht und es hat nichts bewirkt. So, bitte, es ist mir auch völlig in Ordnung, wenn es jetzt eine Gesprächsrunde ist, solange dass wir vorankommen. Okay? So, habt Mut, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr sagt, aber, was sagt dieser Bibelvers, oder das ist meine Erfahrung, oder wie kann es funktionieren, oder wie geht das, auf jeden Fall unterbreche mich. Das ist absolut erlaubt und gewünscht, auch wenn es nicht immer einfach ist. Lass uns beten. Herr Jesus, ich bete und bitte, dass du heute Abend in Vollmacht kommst und dass du dich uns offenbarst. Herr, dass du uns offenbarst, was dein Wunsch seit sehr lange ist, wie du mit uns leben wirst, wie das Leben mit dir gestartet werden soll, wie du das von Anfang an dir vorgestellt hast und wie es wirklich funktioniert. Und Vater, ich bete, dass du uns Offenbarung schenkst. Aber ich weiß, dass das, was heute Abend gebracht wird, am Laufe des Wochenendes gebracht wird, dass es vielleicht, und ich glaube wirklich, dass es wahr ist, aber es kann seine volle Wirkung überhaupt nicht haben, bis deine Offenbarung unseren Glauben begegnet und so Frucht bringt. Und so, ich bete, Herr, öffne unsere Herzen, öffne unseren Verstand, öffne unsere inneren Ohren und, Herr, befrüchte das, was du hier tun willst. Im Namen Jesu. Amen. Wir werden dann für das ganze Wochenende nur ein Thema haben. Und ich habe auch keine ganz klare Vorstellung, was wir heute Abend sagen werden und tun werden, was wir morgen Abend tun werden, was wir Sonntagabend tun werden, wann wir jetzt heute Abend aufhören sollen und was am Morgen der Schwerpunkt sein soll, ist mir bis jetzt verborgen geblieben. Ich weiß nicht genau, wie das gehen wird. Wir werden es einfach entdecken unterwegs. Das Thema für das Wochenende ist das Leben. Das heißt, wie leben wir das Christenleben? Ich denke, dass wir als Christen, dass es sehr oft der Fall ist, dass unser Christenleben einen sehr stabilen, starken Anfang hat. Das heißt, wir wissen, woher wir kommen. Wir wissen, dass unser Weg mit Gott damit anfängt. Ich meine, die meisten Freikirchler verstehen das, dass wir fingen mit unserer Errettung an, dass auf irgendeinem Tag ist, bei uns klar geworden ist, Jesus Christus ist am Kreuz gestorben, er ist der Sohn Gottes, er ist mein Gott und er ist für meine Sünde am Kreuz gestorben und ich bin vergeben worden. Somit fing es an, oder? Stimmt das? Also, ihr seid alle Christen, oder? Ich meine, richtige. Ja, nicht nur Namenschristen. So, das ist ein Anfang, der fest ist. Es gibt keine andere Anfang. Und die meisten von uns wissen ganz fest, wo es hinführt. Eines Tages werden wir bei Jesus im Himmel sein. Wenn wir sterben, wir sind bei dem Herrn. Wenn er wiederkommt, wir sind bei dem Herrn. Das ist ganz fest. Zwei feste Punkte. Und leider das Leben dazwischen ist oft wie ein durchhängendes Bett. Eine alte Matratze. Und wie es von Tag zu Tag geht, ist ein bisschen schwammig. Und es ähnelt eher einer Achterbahn als ein sehr hohes geistiges Niveau. Stimmt das? Oder habt ihr was anderes erlebt als ich? Also ich habe das Achterbahn, so eine Achterbahn erlebt. Ich habe Höhen erlebt, ganz starke Höhen. Ich habe ganz tiefe Tiefen erlebt. Und jedes Mal, dass ich dachte, endlich mal habe ich das erreicht. Ich bin so nah an den Herrn. Seine Gegenwart ist so präsent. Seine Liebe ist so spürbar. Und ich bin so voll Heiliger Geist, dass ich weiß, ich werde nie wieder sündigen. Und am nächsten Tag oder zwei Tage später merke ich, wie es ablässt. Und ich versuche es festzuhalten. Oh Gott, lass mich nicht zurückfallen in dem, was ich vor einer Woche war. Herr, bitte, wo ist der Nagel und Hammer? Ich will mich festnageln hier, wo ich jetzt bin, dass ich nicht abrutsche. Ich will hier bei dir sein. Das ist das Christenleben. So soll es sein. Ich soll nie wieder sündigen. Das wirst du bestimmt nicht, Herr. Und zwei Wochen später denke ich, wo ist es? Ich sitze wieder in dem Loch. Ich sitze wieder mit anderen Gefühlen, anderen Gedanken. Versuchungen sind wieder sehr anziehend. Und manchmal dauert dieser Höhepunkt etwas länger, manchmal nicht so lang. Ja, das Achterbahn. Und ich wusste, so soll das nicht sein. Das ist nicht, was gemeint ist. Aber das war mein Leben. Bis vor kurzem. Und ich werde etwas wagen zu lehren an diesem Wochenende, das mir neu ist. Seit sechs Wochen. Und normalerweise, ich mag es nicht, Dinge zu lehren, die mir neu sind. Ein britischer Prophet hat es einmal sehr deutlich gesagt, ein Mann, den ich sehr respektiere, Graham Cook. Er hat gesagt, wenn man eine neue Offenbarung kriegt, sollst du meistens diese Offenbarung nicht sofort lehren oder predigen. Aus Begeisterung einfach ein Thema weiterzugeben, kann gefährlich sein. Erstmal, man merkt selber, dass nachdem du diese Offenbarung weitergegeben hast, dass es scheinbar die Wirkung in deinem eigenen Leben etwas ablässt oder verliert. Ich habe es selber erlebt. Wenn ich einfach begeistert bin über irgendetwas, und sofort das Weitererzählen, weiter blabber, dann irgendwie ist es wie, es hat die Kraft verloren in meinem eigenen Leben. Es war noch nicht in meinem Leben befestigt. Und er sagte weiter, dass was eigentlich es heißt, wenn du etwas Neues lernst, was dich begeistert, und du sagst, das ist so toll, das ist so wahr, das ist die Zukunft, das ist Gott, das ist absolut, was er will. Meistens, was das für uns bedeutet, ist, dass X markiert die Stelle. Wie auf Piraten-Schatzsuche oder sowas. Schatzsuche. Hier ist, wo wir auf die Schatzsuche gehen. Das heißt, hier müssen wir graben. Und graben. Und graben. Wir suchen den Herrn drüber. Wir beten drüber. Wir brüten drüber. Wir machen Bibelstunden und Stunden und Stunden drüber. Selber, also richtig vor den Herrn, Herr, ich will es verstehen. Und man gräbt weiter und man will in die Tiefe gehen mit diesem Thema, bis es die eigene Leben anfängt zu verändern. Und dann gräbt man weiter und arbeitet weiter und sagt, Herr, ich will das verstehen. Man sucht den Herrn weiter, bis es anfängt, wie du mit anderen umgehst, zu verändern. Dein Umgang mit der Welt, dein Umgang mit anderen Leuten. Und dann machst du weiter und weiter und weiter, bis es am Ende auch dein Stand gegen den Feind verändert. Und wenn du so weit gekommen bist und immer noch das Gleiche glaubst, immer noch das nicht nur verstanden hast, sondern vertieft hast, dann bist du erst in der Lage, dieses Thema, dieses Ding zu lehren, und es wird dann die Kraft und die Vollmacht von Gott haben, Menschen zu verändern. Und die Leute werden nicht danach rausgehen und sagen, was hat er gesagt? Das war so toll. Das war begeisternd. Aber was war das? Sondern es wird bleiben. Es geht in die Tiefe, es geht ins Herz. Ich wage es, dieses Thema doch jetzt zu bringen, weil ich arbeite an diesem Punkt, an diesem X, seit über 30 Jahren. Ich weiß seit über 30 Jahren die Grundlagen dieser Lehre, dieses Themas. Aber irgendwie, ich konnte es nicht ausleben. Ich konnte es hier in den Kopf einigermaßen verstehen. Aber zwischen hier und hier wollte es einfach nicht abrutschen. Nicht kommen, nicht ins Herz gehen. Auf so eine Art, dass ich sagen kann, wow, es hat mein Leben verändert. Stattdessen, ich wurde jedes Mal, dass ich nochmal irgendetwas zu diesem Thema gehört habe, in einem Buch, von einer Predigt denken, wow, das ist so biblisch, das ist so Gott, das ist so wahr. Und dann, naja, wie hat er das gemeint? Wie hat es in seinem Leben funktioniert? Er hat das gedacht und das gesagt und er hat es so, und ich konnte es nicht festhalten und noch mehr, ich konnte es nicht im Leben umsetzen, dass es wirklich wirkt. Und irgendwann in letzter Zeit hat irgendjemand gesagt, gepredigt, geschrieben, ich weiß nicht mehr, dass diese Lehre ist etwas, was man nur durch direkte Offenbarung von Gottes Geist empfangen kann. Und ich dachte, wie toll. Wow, Gott, ich brauche es. Du sagst, es ist wie man in die Heiligung kommt. Deine Art, wie wir geheiligt werden. Und trotzdem, ich sitze hier, ich suche nach dieser Antwort. Ich flehe, ich bete, ich habe seit Jahren gebetet. Und du antwortest nicht. Warum gibst du mir diese Offenbarung nicht? Und trotzdem kam es nicht. Also das ist Frust. Wenn du sowas erlebt hast. Und es gibt einen Grund dafür, und wir werden das ein bisschen später anschauen. Einige von euch waren vor zwei Jahren, dass ich hier war. Und ihr habe das mitbekommen, was ich von Gemeinde erzählt habe, von Gemeindevision und wie wichtig es ist, dass Gott seine Vorstellung von Gemeinde, die er dabei ist in der Welt, jetzt seine Vorstellung von Gemeinde zu wiederherstellen. Ich möchte jetzt auf die Pause-Knopf drücken jetzt und sagen, ich will euch etwas sagen und erzählen, was ich neulich gelernt habe, vor einem Jahr gelernt habe, was das ein bisschen erleuchtet, was ich letztes Mal gebracht habe, von Gemeinde, von Gemeinde als Gemeinschaft, von Gemeinde, also ganz neue Vision für Gemeinde, aber auch wie es sich verknüpft mit diesem Thema, wie kriegen wir das Leben Gottes in uns. Vielleicht soll ich ein paar Worte noch dazu sagen, was ich damit meine, das Leben. Mein Lebensleitfest, den ich als Jugendliche, als Teenager gewählt habe, war Galater 2,20. Kennt ihr das? Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Das Leben, das ich im Fleisch lebe, lebe ich im Sohn Gottes, der mich geliebt hat, was sich für mich gegeben hat. Das ist in einem eigenen, einzigen Vers, das ist die, also ganz komprimiert dieses Thema für das ganze Wochenende. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern er lebt durch mich. Das ist, wo wir hinwollen. Das ist, was Gott selber ausgedacht hat, wie das Christenleben doch funktioniert. Ist das nicht wir leben, sondern es erlebt. Und jetzt auf die Pause-Knopf drücken. Haben einige von euch von einer Franzose gehört, namens Patrick Fontaine? Niemand? Oh gut. Dann ist es ganz neu für euch. Ein Freund von mir hat mir eine E-Mail geschickt vor einem Jahr. Und ein bisschen mehr als ein Jahr. Und ich habe es monatelang nicht gelesen. Und es war eine Verknüpfung zu einigen Audiodateien, Predigten von diesem Franzose, Patrick Fontaine. Und endlich mal nach Monaten dachte ich, okay, ich hör mal rein. War nicht besonders interessiert, aber es war absolut fantastisch. Patrick erzählte ein bisschen von seinem Leben. Er ist in, eigentlich was wichtig war, er ist am 1. März 2002 für eine halbe Stunde gestorben. Das heißt, er ist kurz gestorben und dann wieder nach 30 Minuten belebt. Kam zurück zum Leben. Und in dieser Zeit hatte er eine Begegnung mit Jesus Christus unter vier Augen. Und die Dinge, die Jesus ihm erzählt hatte, waren absolut zerstörend für seinen ganzen Vorstand, für seine Person, für sein Leben. Patrick war in den 70er Jahren, frühe 80er Jahren ein Punker in Paris, der ist dann so gegen 83 zum Glauben gekommen, wurde begeistert, ging in die Seminar, wurde ausgebildet. Letztendlich wurde er ein Pastor, hat ein paar Gemeinden gegründet. Mit der Zeit wuchsen diese Gemeinden. Er war Pastor einer von den größten Gemeinden in Frankreich. Er wurde sehr gefragt als Prediger. Wenn Konferenzen im Lande waren, dann war er so, nach seinen Worten, ein Modeprediger. Die haben nach Mode immer ihn angerufen und sagte, kannst du bitte kommen zu unserer Konferenz, es wird toll sein, wenn du da bist. Und dann mit der Zeit entwickelt es, dass er auch zu Heilungsprediger wurde. Man hatte Heilungsgottesdienste, legt die Hände auf und massenweise wurden die Leute geheilt. Und er dachte, das Leben, mein Dienst ist, wow, das ist toll. Und dann wurde er langsam krank. Er durfte das niemandem erzählen. Als Heilungsprediger, wenn du krank bist und nicht geheilt wirst, dann wirst du nicht, dass andere Leute das wissen. Mindestens einige Leute sind so. Und er ist nicht zum Arzt gegangen, hat nichts unternommen und er sagte, die Infektion ist in seinem Herz gekrochen irgendwie und er ging hatte Verkrampfung, fiel zum Boden und ist letztendlich gestorben in dieser kurzen Zeit. Und er hatte seine Begegnung mit Jesus und als er mit Jesus zusammensaß oder stand, Jesus guckte ihn ins Auge und sagte, Patrick, du hast einen Götzen in deinem Leben. Er dachte, Götze? Ich habe bestimmt seit 2 Jahren gar nicht gesündigt. Wie kann ich einen Götze haben? Und Jesus guckte ihn an und sagte, und dein Götze hat einen Namen. Willst du wissen, was der Name dieser Götzen ist? Ja, natürlich. Dein Götze heißt Jesus. Und er dachte, irgendwie höre ich nicht richtig. Was meinst du, Jesus, dass dein Götze hat den Namen Jesus? Er sagte, die Art und Weise, wie du betest, die Art und Weise, wie du zu mir kommst, ist genau das, wie die Götzenanbeter zu ihren Götzen kommen und um einen Erlass bitten. Bitte gib mir eine Begünstigung, irgendetwas Schönes. Gib mir das, was ich bitte. Er sagt, deine Beziehung zu mir ist nicht anders als die Götzenanbeter. Du kommst immer um irgendetwas, was du von mir kriegen solltest. Er sagt, seit Jahren versuche ich, eine Beziehung mit dir aufzubauen. Und du hast es nicht erlaubt. Ich konnte nicht an dir rankommen. Und das hat ihn ziemlich erschüttert. Er hat schon gemerkt, dass im Himmel niemand von ihm beeindruckt war. Und von seinen Diensten, von all das, was er gemacht hat, niemand war beeindruckt. Die haben ihn als ein Niemand gesehen. Und er dachte, ich bin richtig jemand, in Frankreich mindestens. Und dann sagte er, Jesus nahm ihn in eine Vision hinein. Sie traten in eine Vision hinein. Und die gingen spazieren in eine Stadt. Und es war eine tolle Stadt. Überall war lauter Christen, eindeutig Christen, fast jeder schien ein Christ zu sein. Es gab schöne Gebäude und Kirchen überall. Die gingen in Kirchengebäuden, es waren Gottesdienste, die so gelaufen sind und so aussahen wie in seine eigene Gemeinde. Sahen Parkleute sitzen mit Bibeln offen und lasen in die Bibel, er guckte in die Bibel, die waren die richtige Bibel, richtige Übersetzungen, ganz toll. Und es schien eine absolut perfekte, freikirchliche, evangelikal, charismatisch, was auch immer, Stadt zu sein. Eine Stadt voller lauter solchen Menschen. Und dann wandte Jesus sich an ihm und sagte, Patrick, weißt du, wie diese Stadt heißt? Er hat bis zu dieser Zeit gelernt, dass wenn Jesus eine Frage stellt, das heißt, dass du die Antwort nicht weißt, nicht kennst. Er sagte, nein, Herr, du weißt es. Ja, weiß ich. Diese Stadt heißt Babylon. Und er dachte, wieder, ich höre nicht richtig. Babylon? Ich dachte, Babylon war die katholische Kirche. Oder Orthodoxe, ich habe es irgendwann gelernt. Also, das sind die anderen, mit den Traditionen, mit den steifen, falschen theologischen Sachen, die sie aus falschen Quellen haben, aber nicht wir. Jesus sagte, das ist Babylon. Und er konnte es nicht fassen. Und Jesus sagte, lass mich hier eine kleine Bibelstunde machen zum Thema Babel. Was war es, was Babel bezeichnet hat, oder was die Charaktereigenschaften Babel waren? Erstens, die Leute haben sich von dem Osten gewandt und fingen an, sich für sich eine Stadt zu bauen und einen Turm zu bauen. Das heißt, die haben sich von Gott, zu Gott, die Rücken gedreht. Und dann sagen sie, lasst uns bauen. Und Jesus sagte, das ist, was ich in meinen Gemeinden von heute merke. Wir sagen, lass uns bauen. Aber es gibt nur einer, der seine Gemeinde bauen kann, und das ist Jesus selbst. Nur Jesus kann seine Gemeinde bauen. Nicht wir, nicht mit unseren Methoden, nicht mit unseren guten Ideen. Und dann sagt er, und habt ihr gemerkt, womit sie gebaut haben? Das sind Ziegelsteine. Und was sind die Charaktereigenschaften von Ziegelsteinen? Die sehen alle gleich aus. Die sind alle konform. Die sind nicht lebendige Steine. Lebendige Steine sind, jeder ist einzigartig. Jeder sieht anders aus. Jeder hat andere Ideen, Geprägungen und die passen nicht wie Ziegeln zusammen, sondern wenn ihr einen Steinmauer gesägt habt oder einen Steinmauer gebaut habt, dann seht ihr, es ist richtig gestückelt. Es ist nicht in Reihen und Glietenreihen. Es ist anders. Es lebt. Es hat jetzt seine eigenen Form. Und Jesus sagt so, die wollen alle konform haben. Alle müssen sich reinpassen in dem gegebenen Bild. Und in Babel, alles wurde mit Bitumen, mit Teer zusammen. Ziegen an Ziegen gelegt mit Teer als Verbindung. Er sagte, genau haben sie Teer, sie haben auch Teer auf der Arche Noahs gebaut. Und was macht, aus welchem Grund? Um Wasser, um das dicht zu halten, dass kein Wasser durchsickert. Er sagt, meine Gemeinden sind trocken. Die wollen kein Wasser reinlassen. Nicht wirklich. Heiliger Geist bleibt ferne bei vielen. Oder nur in den richtigen Massen, wie wir das einordnen. Und dieses Teer ist zwischen den Ziegelsteinen. Die kommen nicht aneinander ran. Es gibt, also Beziehungen sind nicht, die funktionieren nicht. Die Beziehungen sind krank. Es gibt keinen echten Tiefgang in den Beziehungen. Es ist nicht Gemeinschaft, sondern Organisation. Und er fing an zu verstehen, dass, was Jesus sagte, ist, dass Babylon ist eine menschliche Konstruktion. Es ist, was wir gebaut haben. Und dass in Babel sagen wir, lass uns einen Turm bauen in die Wolken. Dass diese Schrecken, dass ein Gericht von Gott uns nie wieder trifft. So eine Sintflut kann nicht wieder kommen. Wir bauen hoch. Und was Jesus ihm gezeigt hat, ist, dass, wie das seine Auswirkungen auch hat, wir bauen Türme. Dass einer geht hoch in den Turm, Woche für Woche, kriegt eine Botschaft von dem Gott, kommt runter und gibt das dem Volk. Und Jesus sagt, jeder ist ein Priester. Die Priesterschaft, alle Gläubige. Jeder soll seine Beziehung mit mir haben. Und nicht, dass einer hoch in den Turm geht, Woche für Woche, um die Botschaften Gott zu holen. Und dann sagt er aber, ganz wichtig, die sagten in Babel, lass uns einen Turm bauen, lass uns eine Stadt bauen, damit wir nicht zerstreut werden über die ganze Erde. Und das ist genau, was uns die Gemeinden von heute prägen. Dass wir sagen, wir bringen die Welt in unsere Wände hinein. Lass uns die Welt, wir halten Treffen, wir haben Veranstaltungen, wir wollen, dass die Leute zu uns kommen. Und Jesus sagte, aber das habe ich nicht gewollt, sondern geht in alle Welt. Geht in alle Welt, vermehrt euch und füllt die Erde. Wir sollen hinausgehen in die Erde, in die Welt, unter ihnen sein und nicht erwarten, dass sie zu uns kommen. Ich kann euch sagen, ich habe acht Jahre als Pastoralassistent in einer großen Gemeinde hier in Deutschland gearbeitet. Und wir haben stundenlang nicht nur darüber gebrütet, wie können wir die Leute zu uns kriegen, dass sie zu uns kommen. Wir hatten Heilungsgottesdienste, wir hatten seeker-friendly Gottesdienste, dass wir alles so gestaltet haben, dass es ganz einfach ist, für Nicht-Christen zu kommen, dass sie nicht von Kopf gestoßen werden mit zu viel Religiosität. Ja? Und dann hatten wir weitere stundenlange Treffen mit dem Thema, wie schließen wir denn die Hintertür? Damit die Leute nicht vor der Tür reinkommen, begeistert werden und nach zwei Jahren entgeistert werden und wieder von uns gehen und in die nächste Gemeinde gehen. Sondern wir wollen, dass die Hintertür zu sind, dass wir groß werden. Wir wollen eine Mega-Gemeinde in Deutschland sein. Wir haben unser Reich gebaut. Aber Jesus sagte, nicht die Leute zu euch sammeln, sondern geht hinaus in die Welt und seid Licht und Salz in der Welt. Und dann sagt er als letztes, und die Gemeinden sind auf den Fundamenten, auf der Grundlage von Judentum gebaut. Nicht von dem gottgegebenen Glauben Israels, sondern von Judentum, was etwas ganz anderes ist. Er sagte zum Beispiel, die haben ein spezielles Gebäude, zu dem man kommen soll. Wie die Synagogen. Die haben eine spezielle Tag, an dem man sich trifft. Und das ist der Tag, an dem man sich treffen muss, sonst ist es, weil es Pflicht ist. An diesem Tag trifft man sich in Gottesdiensten. Er sagt, man nahm das aus Judentum. Aber Judentum nahm das nicht aus der Bibel. Das war Tradition. Das wurde auch in Babel übrigens entwickelt. Die Synagogen, die Rabbiner, das Ganze wurde in Judentum, wie es heute praktiziert wird, wurde völlig in Babylon, in der Exil entwickelt. Und auf diesem Basis, auch mit einem speziellen Lohn für einen speziellen Stamm, das allein dienen darf, sind Grundlagen, die die Gemeinden nicht von Gott hat, sondern von falschen Grundlagen. Und er war ziemlich platt, weil er dachte, das ist genau, was wir tun. Das ist genau, also ich habe Gemeinden in dieser Stadt gesehen, die genauso aussehen wie meine Gemeinde. Und dann sagte Jesus etwas, was er absolut nicht glauben konnte. Er sagte, und bitte hör auf, für Erweckung zu beten. Jetzt höre ich richtig, aber absolut nicht richtig. Also das kann nicht Jesus sein, der sowas sagt. Das muss ein Teufel sein. Wie meinst du, dass wir aufhören sollen, für Erweckung zu beten? Wir beten seit Jahrzehnten in Frankreich für Erweckungen. Alle paar Jahrzehnte kommt noch eine neue Prophetie oder Welle von Prophetien ins Land. Erweckung ist an die Tür. Jesus hat seine Hand auf der Türklinke. Er fängt an, die Türklinke, 10 Jahre später, er fängt an, die Türklinke zu drehen. Es ist da. Und nichts passiert. Wir kennen das im Deutschen, oder?
Ja.
Und Jesus sagte, hör auf, für Erweckung zu beten, ich werde es nicht schütten. Und wenn es kommt, es ist nicht von mir. Es gibt sowas wie Erweckung, die nicht von Gott kommt. Die Muslimen haben manchmal Erweckungen. Die sind nicht von Jesus, wenn ihr das nicht wusstet. Er sagt, hör auf, für Erweckung zu beten, weil bevor ich Erweckung schicke, muss Reformation kommen. Bis, und er sagte, ich werde, ein ganz wichtiger Satz, er sagte, ich werde das Verständnis und Ausdruck der Gemeinde völlig verändern und innerhalb einer Generation, einer einzigen Generation, werde ich die Gemeinde so verändern, dass ihr es nicht mehr erkennen werdet. Und er sagte, ich will das in drei Dimensionen machen. Erstens werde ich die Theologie angehen und die Theologie der Gemeinden verändern. Nicht Theologie über Errettung und was das ist und solche Dinge, sondern wie ihr glaubt. Und manchmal, wie ihr Glauben ansetzt. Es geht jetzt nicht zu sagen, die Bibel wird neu geschrieben, sondern dass wir endlich mal der Glauben nehmen und Glauben richtig ansetzen. Wenn ihr es nicht wisst, Glauben, wie es oft aus Amerika gelehrt wird, ist nicht in Ordnung, ist falsch. Dass man glaubt an der Stärke seines Glaubens, an die Größe seines Glaubens und nach Formeln, man kriegt Formeln, wie man Glauben bauen und Glauben ansetzen soll. Und dann kann man alles tun, und man kann dann, wie sagt man das auf Deutsch, name it, claim it. Man sagt es und es wird so. Weil wir es von Gott so gehört haben, wir glauben, dass wir glauben. Und unser Glauben hat keine Schwäche und es wird so, wenn wir einfach nicht aufhören, den starken Glauben das zu glauben. So oft jetzt kommt es von den Glaubensbewegungen in Amerika. Das ist nicht die Antwort. Und ich muss sagen, was ich auch erlebt habe in meinem Leben, ist eher wenig Glauben. Überhaupt, dass irgendetwas anders wird oder dass Wunder passieren können. Es ist eher ein Kampf, überhaupt irgendwelche richtig starken Glauben aufzuwühlen, aufzubringen.
Ja, warum funktioniert das dann?
Wir kommen dazu. Und ich bin dabei, das zu lernen. Ich kann nicht sagen, ich habe alle Antworten, aber ich fange an, das anders zu sehen
als bis jetzt. Warum funktioniert das bei den Leuten, die sagen, ach so, es kommt auf deinen Glauben an, dass du bis zum Schluss und ständig und permanent und ganz stark.
Ja.
Weil den Leuten folgt ja auch oft, folgen den Leuten Wunder nach. Oder das ist ja nicht, dass die nichts bewegen, die reden ja nicht bloß.
Ja, ich weiß. Also teilweise, ich glaube, dass bestimmte Leute fangen gut an und Gott gibt eine Gabe. Und die bewegen sich weiter als der Anfang. Und Gott nimmt die Gaben nicht zurück, die er gegeben hat. Und ich glaube, es gibt nicht wenige, die etwas in einer Phase des Lebens, wo sie sehr demütig waren, eine sehr innige Beziehung zu Jesus hatten, die kriegten eine Begabung, die kriegten eine, dass Gott ihnen etwas in der Hand gab, womit sie richtig was bewegen konnten. Und es machte, die sind nicht gut damit umgegangen, sind stolz geworden oder es ging einfach zum Kopf, dass, wow, ich bin richtig was Großes geworden. Und die gehen weiter als das, was sie am Anfang waren. Und dann meinen, weil es weiter funktioniert, es bestätigt meine Gabe, die Wunderwirkungen, die bestätigen die Botschaft, die ich jetzt sage, die Botschaft meines Lebens. Ist nicht immer so. Ich glaube auch einiges ist einfach, hat als Begründung, dass das Positive, also was richtig Kritiker sagen, dass, dass eine positive Erwartung wirklich etwas bewirken kann. Positives Denken kann etwas bewirken, aber nicht von Gott. Es liegt nicht an mir zu sagen, warum ich kann auch nicht jede Person in jede Situation ansprechen und sagen, deswegen hat es geklappt, auch wenn es eine falsche Grundlage hatte oder nicht. Oder dass es von Jesus war. Es ist nicht meine Sache, die Menschen zu richten und sagen, diese Person ist gut und richtig und hat es von Gott und diese Person nicht. Aber ich sage, ich kann das mit dem Wort vergleichen und sagen, nee, das ist nicht, was das Wort wirklich gesagt hat und wie Gott das mit uns gemeint hat. Aber Aber sie sagt, es werden drei Dimensionen kommen. Erstmal Glauben. Zweitens, wenn das Glauben am richtigen Fundament sitzt, dann es wird uns das Ausleben, die Frömmigkeit, wie wir das Christenleben ausleben, völlig verändern. Und dann drittens werde ich die Strukturen ändern auf eine absolut nicht menschliche Art und Weise. Es wird kommen, es aber nicht durch Menschenhand. So von Gott selbst wird er die Strukturen dann als drittes ändern. Einige Zeit danach war er auf einer Konferenz auch als Referent eingeladen, wo die Heidi Baker aus Mosambik, eine Missionarin in Mosambik. Habt ihr von Heidi Baker gehört? Auch nicht, ist egal. Sie ist ziemlich weltbekannt, aber trotzdem. Heidi hat gesagt, ich habe gehört, du warst im Himmel, kannst du mir davon erzählen? Er fing an davon erzählen. Und sie hatte dabei eine Freundin, die sehr stark prophetisch begabt ist. Und als er diesen Satz sagte, dass innerhalb einer Generation werde ich das Verständnis und Ausdruck der Gemeinde völlig verändern, schrie diese andere Frau, lief ins Hotel zu ihrem Zimmer, kam zurück mit ihrem Tagesgebetsbuch, öffnete es und las aus dem 28. Februar 2002, das war ein Tag vor seinem kurzzeitigen Tod, vor seiner Begegnung mit Jesus, ein Tag vor seiner Begegnung mit Jesus, hat Jesus ihr gesagt, wortwörtlich, innerhalb einer Generation werde ich das Verständnis und Ausdruck der Gemeinde völlig verändern. Hat er ihr auf Englisch gesagt, was er ihm auf Französisch gesagt hat. Auf jeden Fall, ich weiß von vielen, die kurz nach dieser Zeit anfingen, richtig Fragen zu stellen über ihre Erlebnisse in Gemeinden und solche Fragen. Ich glaube, dass auch ungefähr zu dieser Zeit fingen diese Fragen in uns zu kommen und zu wirken. Und wir fingen an, Dinge anders zu sehen als bis dahin. Aber eines habe ich gemerkt, ist, wir haben auf die Struktur fokussiert. Wir haben unseren Schwerpunkt darauf gelegt, was war sichtbar, was, und ich wusste, ich konnte damit umgehen, aber diese andere war mir ein Problem. Weil, wie ich gesagt habe, ich versuchte immer wieder zu suchen, Herr, wie klappt das, also ich wusste, das Kreuz, wir müssen zurück zum Kreuz. Das Kreuz muss das Leben, unsere Leben prägen. Wir müssen aus dieser Beziehung zum Kreuz leben. Nicht nur, dass Jesus einmal am Kreuz für mich gestorben ist und meine Sünden sind vergeben und ich gehe weiter da, aber ich wusste nicht, was ist das denn? Was ist das mit dem Kreuz? Was ist, weil ich versuchte zu sterben. Habt ihr je versucht, zu dir selbst zu sterben? Du kannst es nicht. Du kannst dich nicht zum Sterben bringen. Ich hatte Probleme mit Versuchung. Bestimmtes Versuchung war mir immer wieder ein Problem. Und ich konnte es nicht überwinden. Ich dachte, das darf nicht wahr sein. Ich bin Missionar. So sind wir in Amerika bekannt. Wir haben Leute, die uns finanziell unterstützen. Hier, ich kann Dinge nicht überwinden, die jeder Christ überwinden soll. Ich kann meinen Jähzorn nicht überwinden, mit meiner Familie, mit meinen Kindern. Also Herr, das darf nicht wahr sein. Was ist das denn? Warum? Wo ist der Frieden? Ich habe Begegnungen mit Frieden, aber ich lebe nicht mehr in Frieden. Ich habe Begegnungen mit dem Herrn, aber ich wohne nicht in ihm und er in mir. Nicht auf eine stetige Art und Weise, wie es wirklich sein sollte. Was sagte Jesus in Johannes 15, 1 bis 5? Ich bin der Weinstock, ihr seid, mein Vater, wie fing das an?
Die Reben.
Die Reben, ja. Mein Vater ist der, bitte? Genau, wenn wir in ihm bleiben, näher an uns, dann werden wir viel Frucht bringen. Und ohne ihn können wir nichts tun. Aber ist dieses Bleiben, auf Englisch, in vielen alten Übersetzungen sagt es Abide. Abide ist zu wohnen.
wohne in mir und ich in euch. Wohne auf Dauer in mir und ich in euch. Nicht einfach, ja, wir haben Begegnungen, sondern es ist ein Zusammenwohnen. Wohne in mir, bleibe in mir und ich in euch. Und dann erst könntet ihr Frucht bringen. Bis dahin wird es nicht klappen. Bis dahin, wenn ihr Frucht bringt, dann ist es aus dem Fleisch. Es kann nicht sein, dass etwas passiert, aber aus dem Fleisch und nicht von mir. Und das war eine von meinen Lieblingsbibelstellen, aber sehr frustrierend. Aber warum kann ich da nicht bleiben, Herr? Und das Schlimmste überhaupt ist Johannes, Römer 7. Kennt ihr Römer 7? Was ist das Thema in Römer 7? Das, was ich wünsche, das, was ich weiß, dass ich tun soll, tue ich nicht. Das, was ich nicht will, tue ich. Was für ein armseliger Mensch bin ich. Und damit konnte ich mich sehr gut identifizieren. Wow. Paulus, du hast mich absolut beschrieben. Ich will das Richtige. Ich sehe Gottes, ich bejahe Gottes Gesetz, ich bejahe sein Wort. Ich sage, das ist das Richtige. Aber das Tun kann ich nicht. Und das, was ich nicht tue, nicht tun will, das tue ich. Und dadurch bejahe ich oder bestätige ich, dass Gottes Gesetz richtig ist. Also es war alles sehr verwirrend für mich, weil ich kam nicht aus Römer 7 ist Römer 8. Aber es gibt kein Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Die nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Ja? Kapitel 8 ist ein neues Leben. Völlig anders, aber eine andere Leben im Geist, nach dem Gesetz des Geistes. Und seid ihr müde?
Nein.
Ja. Habt ihr noch Kraft? Einige von euch schlafen ein. Das ist okay. Ich mache das nicht viel, viel, viel länger. Ja, wie kommen wir am besten zum Ziel? Geradeaus. Ja, ich glaube, ich habe genug beschrieben, wie frustriert ich war. Könnt ihr ein bisschen damit identifizieren? Okay. Dieses Frust ist notwendig. Diese Frust ist notwendig. Für manche von uns. Nicht unbedingt für jeden. Und der Grund dafür ist, dass absolut jeder Einzelne von uns absolut anders ist als die Person neben ihm. Du bist völlig deine Person. Und wie Gott mit dir umgeht, ist bestimmt hundertprozentig anders, als wie er mit mir umgeht. Oder vielleicht nicht hundertprozentig, aber mindestens anders. Es gibt Punkte, die bei uns alle gleich sind und ähnlich sind. Und es gibt Ähnlichkeiten, und wir werden diese Ähnlichkeiten ansprechen, aber es ist nicht, man kann nicht sagen, so ist es und so wird es sein. Bei mir hat diese Suche 30 Jahre gedauert. Ich habe, als ich 20 war ungefähr, ein Buch gelesen, namens mit dem Titel Hudson Taylor's Spiritual Secret. Hudson Taylor's geistliche Geheimnis. Und in diesem Buch, das war seine Biografie oder Autobiografie, und er beschrieb, wie nach 20 Jahren Dienst als Missionar in China, er hatte eine, ihr kennt diesen Namen, Hudson Taylor? Hudson Taylor war einer der ersten Missionare, die wirklich etwas bewirkt hat in China. Hudson Taylor, aber bis dahin, die Missionare waren nur in die Städte an die Küsten, die lebten in kleine Enklaven. Enklaven? Die hatten Missionarstationen, die hatten Wände, die hatten Mauern um ihre Anwesen. Und die hofften, dass einige Chinesen neugierig sein würden, zu ihnen zu kommen und ihre Predigten zu hören. Ja? Aber in den Inland gingen sie nie.
Es war zu gefährlich. Und sie haben die Westler sich gekleidet, die waren Westler. Hudson Taylor kam in circa 1850 in China und er machte es innerhalb ein paar Jahren ganz anders. Er ging ins Inland, er ging ins Innere des Landes, er ließ die Haare wachsen, wie ein Chineser, er hat sich als Chineser bekleidet und versuchte sich anzupassen, hat die Sprache perfekt gelernt und fing an, auch Frucht zu haben. Er predigte in den Märkten, er predigte auf der Straße, er ging unter den Menschen und die Leute kamen zum Glauben. Und mit der Zeit kamen andere aus England, haben sie sich ihnen angeschlossen, es wuchs eine Missionengesellschaft, ganz neue aus dem, und China Inland Mission hieß es damals, China Inland Mission, und es war ein ganz hervorragendes Werk Gottes. Und er schrieb nach 20 Jahren dieses Dienstes, ich bin am Ende. Ich fühle mich so leer. Mein Leben ist in Aschen, in Schuttenaschen. Ich kann die einfachste Sünde nicht widerstehen oder Versuchungen nicht widerstehen. Ich kann dieses Christenleben klappt nicht. Und er hatte recht. Das Christenleben ist unmöglich. Die Ansprüche, die Gott uns durch die Bibel macht, sind unmöglich zu erfüllen. Und das ist, wo die Frust herkommt. Wir können in unserer Kraft, in unserem Fleisch, wir können es nicht tun. Und so, wir suchen Gott und wir bitten ihn, Gott, hilf mir, Herr, dass ich endlich mal gehorsam sein werde, dass ich endlich mal diese Versuchung überwinde. Hilf mir. Und wir haben wenig Erfolg damit. Weil Gott dieses Gebet nicht antworten will. Er will dir nicht helfen, das Christenleben erfolgreich zu leben. Es würde seine Ziele völlig vernichten. Und das hat Hudson Taylor gelernt.
Aber was mache ich dann?
Wir kommen dazu. Heute oder morgen, genau. Hudson Taylor, mitten in seiner Frust, mitten in seiner Entmutigung, er war kurz vor Burnout, er kriegte einen Brief von einem Freund, der zu ihm schrieb, Hudson, ich habe es gefunden. Ich habe die Antwort gefunden. Und er schrieb die Dinge, die er erlebt hat, in diesem Brief. Hudson hat das gelesen, was er gesagt hat, und er sagte später, in dem Moment habe ich es gesehen. Ich habe es gesehen. Ich habe es erkannt. Und der Kampf war vorbei. Und seit diesem Tag habe ich keinen Kampf mehr mit Versuchung. Die Sünde ist wie ein Thema der Vergangenheit. Und ich habe so eine stetige Ruhe und Frieden, die nichts erschüttern kann. Und kurz danach sind zwei seiner Kinder gestorben. Kurz danach ist seine Frau gestorben. Und er sagte, ja, ich habe Tage, an denen ich trauere. Aber dann gehe ich zurück in meinen Frieden. Und das kann der Feind mir nicht nehmen. Und ich habe das gelesen damals und dachte, genau das will ich finden. Sein geistliches Geheimnis, wow. Er hat den Schlüssel zum Christenleben gefunden. Ich habe es gelesen und wieder gelesen und wieder gelesen. Und ich dachte, was war das denn? Weil ich die Offenbarung nicht gekriegt hatte. Und neulich haben Freunde von uns, die aus Südafrika kommen, die nahe uns wohnen, in Mecklenburg, die kamen zurück aus seinem Besuch in Südafrika und brachten ein Buch mit. Und die haben begeistert von diesem Buch erzählt. Und es geht um dieses Thema. Das Buch heißt Das verschollene Teil des Evangeliums. Oder Untertitel When the Partial Gospel Has Worn You Out. Wenn ein teilhaftes Evangelium dich erschöpft hat. Und ich habe es angeschaut und sagte, oh, es geht um dieses Thema. Oh, schön. Ich bin das so oft durch und ich konnte es nie empfangen. Aber ich dachte, ich muss das probieren nochmal. Ich habe das Buch gekauft und fing an zu lesen und fing an das erste Kapitel zu lesen. Und in diesem Kapitel hat er über Pforte gesprochen. Die Pforten, die enge Pforte, von der Jesus gesprochen hat. Wisst ihr, Jesus sagte, geht durch die enge Pforte ins Leben. Merkt, er sagte nicht in die Errettung, sondern ins Leben. Und in diesem Buch, der Verfasser, der Schriftsteller, Dan Stone, er sagte, es gibt mehrere Pforten, enge Pforten, die wir begegnet werden auf dem Weg mit Gott. Die erste Pforte ist bei unserer Bekehrung. Wir kommen zu einer Pforte und diese Pforte ist, dass Jesus für uns, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und das ist der erste große Wurde. Es gibt nur eine Pforte ins Leben. Und diese Pforte ist so eng, dass kein Mensch es durch diese Pforte schafft, ohne dass sie ganz nackt durchgehen. Was ich damit meine ist, du kannst nicht Jesus mit Bude zusammen haben. Nur Jesus allein. Du kannst nicht Jesus, die Errettung mit Jesus und deine guten Werken, die du geleistet hast dein ganzes Leben, haben. Das geht nicht. Du kommst nicht durch, also du musst erkennen, es ist nur Jesus, der dir die Errettung gibt. Es ist sein Blut am Kreuz, was deine Sünden wegwascht und dich Vergebung gibt. Allein mit ihm und mit nichts von dir selbst. Du kannst nicht durch diese Pforte gehen und sagen, ich mit all das, was ich geleistet habe, und ich habe auch Jesus dazu hingefügt, und jetzt wir sind toll. Nein, es ist Jesus alleine, was er für dich am Kreuz geleistet hat. Das ist alles, was wir am Anfang haben. Und auf der anderen Seite dieser Pforte stehst du dann nicht mehr nackt, du hast deine geistliche Unterhose an. Das ist deine Errettung. Ja? Und du kommst weiter ins Leben und du hast das Gefühl, ich muss jetzt bekleidet werden. So, was ist meine neue Identität? Was sehen die Leute? Was, wenn sie mich angucken, was ist das, was mich prägt als Mensch? Und die meisten von uns, wir ziehen Lehre an von berühmten Prediger oder von unserer Lieblingslehre oder Prediger oder Pastor. Und wir nehmen die Identität unserer Denomination an. Ich bin evangelisch, ich bin Freikirche, ich bin freievangelisch, ich bin Baptist, ich bin Charismatiker, ich bin was weiß ich. Wir nehmen Identitäten auf uns und denken, das ist wer ich bin. Ich bin jetzt ein Christ, ein Baptist und ich habe diesen, was ich verstanden habe, und ich habe so und so viele Menschen zum Glauben geführt und hier ist meine geistliche Begabung und das ist wer ich bin. Ich bin Evangelist oder ich bin Prediger oder ich bin Hauskreisleiter. Das ist meine geistliche Bagage oder mein, das ist was ich gepackt, das ist was ich trage, das prägt mich, das ist wer ich bin. Das Problem ist, mit all diesen externen Dingen, die wir aufgesammelt haben, kommen wir durch die nächste Pforte nicht durch. Weil du kommst nur durch die nächste Pforte, das heißt die nächste Stufe im geistlichen Leben, wo Gott dich hinführen will. Allein durch ihn. Mit ihm selbst, mit Jesus selbst, mit dir selbst, mit nur die Dinge, die er dir gegeben hat. So, vielleicht hast du einige Dinge gelernt in dieser Zeit, die richtig von ihm sind. Die sind deine T-Shirt und vielleicht ein paar andere Kleidungsstücke, aber es ist wenig im Vergleich zu all dem, was wir glauben, das uns gehört. Und also eine Pforte, durch die ich ging in 91, war die Pforte von einem Leben, das sagte, Heiliger Geist ist vielleicht irgendwo draußen, also diese Wirkung des Heiligen Geistes, diese charismatische, pfingstliche, das will ich nicht haben. Ich war ein guter Baptist. Und all das war gefährlich und suspekt. Aber irgendwann mal war ich so fertig mit mir selbst, dass ich einfach so leer war. dass es so wenig, ich konnte Gott kaum anbeten, weil Anbetung war für mich so trocken, weil irgendetwas fehlte. Ich sah meine charismatischen Freunde und was für eine saftige Beziehung sie scheinbar mit dem Herrn hatten. Und sah, wie sie im Beten beten konnten und Dinge passierten, wo bei mir im Gebet die Dinge nicht so oft passierten und nicht so übernatürlich. Und diese übernatürliche Dimension fehlte mir. Und irgendwann war ich so fertig mit dem Nichthaben und diesem Trockensein, dass ich sagte, Herr, ich bin bereit, alles zu verlieren, wenn ich nur dich haben kann. So, ich war an einer dieser Stellen, wo ich sagte, Herr, ich muss durch diese Pforte auf die nächste Stufe von dessen, was du für mich hast. Und wenn es mir alles kostet, wenn es mir meine Freunde kostet, ich war damals Missionar in Kasachstan und alle meine spendende Gemeinden und Spender waren Nicht-Charismatiker oder Anti-Charismatiker. Ich dachte, wenn ich diesen Schritt gehe, es kann sein, dass ich alles verliere. Ich muss nach Hause gehen, ich habe keine Freunde, die nicht charismatisch sind. Das heißt, ich musste ganz neue, wenn ich wieder irgendwo auf diesen Basis gehen will, dann muss ich schon von Anfang wieder anfangen. Also von Anfang alles neu. Ich sagte, aber es ist mir wurscht. Du bist wichtiger, Herr. Und ich habe es abgelegt und bin durch die Pforte durch. Und ich stand an so einer Stelle neulich, als ich dieses Buch gelesen habe und ihren ersten Kapitel über die Pforte gesprochen hat, habe ich gemerkt, eigentlich ich bin jetzt perfekt positioniert, durch die nächste Pforte zu gehen. Ich hatte keinen Glauben, dass es wirklich klappen würde. Aber ich dachte, der Herr hat uns so viel genommen. Alle die externen Dinge, alle die externe Identifikation, die ich auf mich gesammelt habe. Ich bin Lehrer, ich bin Seelsorger und was ich eigentlich mir nie gefallen hat, aber trotzdem habe ich viel gemacht. Und Charismatiker, also heutzutage, ich habe kaum das Gefühl, dass ich das bin. Es ist wie vielleicht Postcharismatiker, was auch immer das heißt. Aber eigentlich mein Gefühl ist, Herr, ich bin einfach ein Christ. Alles, was ich weiß, ist, dass du da bist. Aber sonst, ich hatte das Gefühl, es klappt. Gebet klappt nicht mehr. Gott schien nicht besonders nah zu sein. Ich konnte wie immer die hartnäckige Sünde nicht überwinden. Wir waren in Mecklenburg, um Gemeinde zu gründen und das klappte gar nicht. Jedes Mal, dass wir eine Gruppe gesammelt haben, ist es platt gegangen und nicht funktioniert. Wir wussten, der Herr gibt uns Offenbarungen über Gemeinde, was es eines Tages vielleicht sein wird, mindestens ein Teilbild. Aber wir konnten damit nichts anfangen. Er erlaubte nicht, dass wir etwas damit anfangen. Und ich war so... ja, entmutigt, ein bisschen deprimiert und dachte, alles ist Asche. Wo ist die Frucht? Und dann im März bekamen wir eine neue Prophetie. Das war eine tolle Prophetie von einem Prophet aus Venezuela. Ich kenne seinen Nachnamen gar nicht, Juan Carlos heißt er. Ja, wir kennen ihn wie alle. Und der sagte, der Herr hat hat Jahreszeiten in eurem Leben, wie bei allen. Und er bringt euch jetzt durch eine Jahreszeit, also er hat uns vor einem Jahr prophezeit und sagte, ich sehe einen Fluss und der Fluss flaut ab und verschwindet. Und scheint, als wenn nichts mehr da ist und von außen hin ist dieser Fluss absolut nicht mehr sichtbar. Und ihr schaut zurück, ist der Fluss irgendwo abgezweigt und ihr habt es nicht gemerkt? Nein, der Fluss führte bisher hierhin. Es war auch der richtige Fluss und ich verstehe das als der Fluss des Dienstes und die Salbung Gottes in unserem Leben. Wir sagen, es flaut ab und verschwindet und weg. Aber es ist nicht weg, es ist unterirdisch gegangen. Und um das Unterirdisch zu folgen, musst ihr alles Gepäck ablegen. und einfach tauchen. Und irgendwann wird es wieder sichtbar sein in der Zukunft. Dies Jahr kam er und sagte, ihr seid die Saison des Lebens, es gibt diese Jahreszeit im Leben und ihr seid in so einer Jahreszeit, dass der Herr sagt, das, was ihr gesucht habt, das, wofür ihr gebetet habt, das, was die Antwort, die ihr im Gebet immer wieder suchten, sagt der Herr, ich werde es nicht geben. Mindestens nicht zu dieser Zeit. Es ist nicht die Jahreszeit für diese Frucht, sondern es gibt andere Früchte, die ich geben werde. Und ich werde zu euch über andere Themen reden, aber nicht über dieses Thema. Nicht das, was ihr im Herzen habt, das, was ihr gesucht habt, das, wonach ihr verlangt habt und gewartet habt, das werde ich nicht ansprechen und nicht geben. Und ich dachte, was tue ich überhaupt hier? Das war so tolle, ermutigende Prophetie. Und ich verstehe es nicht hundertprozentig bis heute, aber ich wusste, er sprach unsere heutige Situation an. Ich wusste es absolut. Und die einzige Ermutigung, die ich hatte, ist, dass ein Freund von Satz neben uns und sagte, ja, der Herr gibt so eine Prophetie nur an Leute, die er meinte, reif genug sind. Okay, schön, aber es war sehr, ich hatte das Gefühl, als wenn, ja, wie soll ich damit anfangen? Das, was ihr gewollt habt, das, was ihr gesucht habt, ich werde es nicht geben. Mindestens zu dieser Zeit, vielleicht in Zukunft und vielleicht werde ich es nicht dann, zu der Zeit nicht mehr wollen. Und ich glaube, und ich kann jetzt sagen, ich bin dankbar, dass der Herr diese Dinge von unserem Leben abgebrochen hat. Dass er diese Dinge, in die wir vertraut haben, die, diese Selbstidentifikation, das Selbstbild, das wir aufgebaut haben, wer wir sind, was uns wichtig macht, dass es zunichte wurde. Weil das hat uns dann, das erlaubt, das ist wie das Ablegen von alle Äußerlichkeiten, die nicht wichtig sind, die nicht zum Kern der Sache, Jesus und mir, gehören. Und das, so ich sagte zu meiner Frau an diesem Sonntagabend vor 6 Wochen, sagte ich, glaube ich, bin perfekt positioniert, durch diese nächste Pforte zu gehen. Aber ich habe keine Erwartung, dass es tatsächlich passieren wird. Dann ging ich oben. Dann habe ich den nächsten Kapitel angefangen.
Was hast du?
Den nächsten Kapitel angefangen im Buch. Kam auf die zweite Seite, habe einen Satz gelesen und auf einmal machte alles Klick. Und es ist wie, ihr habt bestimmt gehört, wenn Leute sterben, in einem Sterbeserlebnis, dass das ganze Leben läuft vor ihren Augen wie ein Drehfilm ab. Und dann sind sie tot oder die. Kurz danach kommen sie wieder, sonst würden wir nicht wissen, was ihnen passiert. Aber es war all die Lehre, die ich durch den Jahren gehört habe und nicht verstanden habe, von Hudson Taylor, angefangen mit Hudson Taylor, Graham Cook, Watchman Nee, total toller Typ aus China, 5, 6, 7 verschiedene Leute, die ganz klare, gute Lehre gegeben haben zu diesem Thema. Es lief vor meinen Augen. Ich sage, oh, das meinte er. Das hat er gesagt. Oh, jetzt macht das Sinn. Es kam alles zusammen. Es ist wie die Offenbarung, die ich gesucht hatte, kam. Und wir werden morgen das anschauen.
Spannungsfähige Geist.
Oder? Okay, ein Stück weiter gehen oder
nicht das Frühstück stellen.
Ich denke, wir machen heute mal.
Ich denke, es reicht.
Ja. Ja, eigentlich, ich wollte ein bisschen weiterkommen, damit das Thema, das ich für den Vormittag habe, ein bisschen mehr Sinn macht.
Das wolltest du vor 2 Jahren auch und es hat trotzdem gepasst. Vor 2 Jahren hast du so ähnlich gesagt, dass du an ich weiß nicht, ob am ersten oder zweiten Abend, ja, du wolltest weiterkommen, aber es hat trotzdem gepasst. Also ich denke, es passt auch.
Das ist vom Herrn.
Okay, dann Jesus, halt diesen Punkt fest in unseren Köpfe hier, dass wir es nicht vergessen und dass wenn wir morgen weitermachen, dass alles passt, dass alles Sinn machen wird, dass es auf sich bauen wird und einen Sinn ergeben wird und dass Offenbarung für uns jeder kommen wird, wenn wir darauf vorbereitet sind. Amen. Und gute Nacht. Lacht gut.
Vor 2 Jahren war es so. Das ist ja nicht.